Das will ich doch nochmal hervorheben, weil ich denke, noch im August konnten wir nicht sicher sein, dass wir einen einstimmigen Beschluss finden würden. Ich meine, der Heilige Geist war da in Fulda wirklich bei uns und hat alles bekräftigt, was wir brauchen.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Auf Dauer synodal? Wie sich die katholische Kirche in Deutschland künftig aufstellen will. Ein Interview mit der ZDK-Präsidentin Irme Stetter-Karp. Hallo bei Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Herde-Korrespondenz und der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Wir liefern euch hier regelmäßig Input zu den großen Fragen und Debatten unserer Zeit aus Kirche, Religion, Wissenschaft und Gesellschaft. Ich bin Daniel Heinze und ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Nach langen Vorbereitungen und so einigem Ringen soll die katholische Kirche in Deutschland ein auf Dauer gestelltes synodales Gremium bekommen, in dem sowohl Laien als auch die Ortsbischöfe vertreten sind. Doch was genau sollen die Aufgaben der Synodalkonferenz sein? Und welche Hürden gilt es noch zu bewältigen? Darüber hat Annika Schmitz aus unserem Podcast-Team mit der Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken ZDK gesprochen, mit Irme Stetter-Karp. Stetter-Karp wurde Ende November vom ZDK für eine weitere Amtszeit als Präsidentin des Gremiums gewählt. Die synodalen Prozesse der katholischen Kirche begleitet sie intensiv und sie kennt die damit verbundenen Chancen, aber auch die ihnen innewohnenden Herausforderungen. Über diese spricht sie heute hier bei uns im Podcast und sie nimmt auch in den Blick, vor welchen weiteren Aufgaben das ZDK in den kommenden Jahren steht. Schnell noch ein paar biografische Infos für euch. Irme Stetter-Karp wurde 1956 geboren und sie ist seit 2021 Präsidentin des ZDK. Bis 2022 war sie Vizepräsidentin des Deutschen Caritasverbandes und sie war unter anderem als Ordinariatsrätin in der Erwachsenenbildung und in der Jugendverbandsarbeit tätig, ebenso als Beraterin der Caritas-Kommission und der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz. Die diplomierte Sozialarbeiterin, Pädagogin, Sozialwissenschaftlerin und Medizinethikerin wurde 1997 in Tübingen promoviert. Irme Stetter-Karp zur neuen Synodalkonferenz. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Frau Stetter-Karp, hinter Ihnen liegen spannende Tage. Wir hatten gerade einen synodalen Ausschuss in Fulda, dann war die ZDK-Vollversammlung in Berlin. Sie wurden erneut als Präsidentin gewählt. Bevor wir darauf kurz eingehen, erklären Sie uns doch mal, was ist in Fulda eigentlich passiert? Es wurde eine Synodalkonferenz beschlossen.
Ja, wir haben eine Satzung einstimmig, Ausrufezeichen, verabschiedet, die dann wirksam werden kann, wenn die beiden Träger, das ist die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken, diese Satzung ratifizieren und wenn Rom seinerseits dazu die Zustimmung erteilt. Diese Schritte liegen quasi vor uns, aber das Gremium, die Synodalkonferenz, hat ihrerseits alles Notwendige getan, damit der synodale Weg verstetigt werden kann, auf Dauer geschaltet werden kann.
Auf Dauer gestaltet werden kann, können Sie uns ein bisschen erklären, was genau wird diese Synodalkonferenz machen? Wer sitzt da alles drin?
Ja, ich beginne vielleicht mit dem Basalen. Wer wirkt da mit? Es sind Delegierte aus drei Gruppen, 27 deutsche Bischöfe, 27 Delegierte gewählt aus dem ZDK und 27 aus der Synodalkonferenz weitere gewählte Mitglieder. Das ist die Zusammensetzung und um welche Aufgaben geht es? Es geht darum, in einer synodalen Weise, sprich mit gleichem Stimmrecht, gemeinsam zu beraten und gemeinsam Beschlüsse zu fassen, in welchen Aufgaben, in allen überdiözesanen Aufgaben unserer Kirche in Deutschland. Und dazu wurden mehrere konkrete Sätze gefasst. Ich sag mal zum Beispiel die Frage der Verantwortung für die überdiözesanen Aufgaben, sprich hier auch gemeinsame Verantwortung für Ressourcen, für Finanzen, vor allem auf der strategischen Ebene. Und natürlich auch Fragen, die die katholische Kirche in Deutschland gemeinsam betreffen. Natürlich auch Grundlinien miteinander zu klären. Summa summarum geht es darum, unsere Kirche, die ja einen starken Glaubwürdigkeitsverlust hat, hier ja daran zu arbeiten, dass sie Vertrauen von Menschen zurückgewinnen kann.
Sie haben gerade gesagt, das Gremium wird auch Beschlüsse fassen. Das ist ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen ein, ich sage mal, heißes Eisen gewesen, weil die Frage war, wie kirchenrechtlich bindend ist eigentlich das, was zum Beispiel der synodale Weg beschließt? Und auch Rom war ja nicht immer ganz so begeistert davon. Wie haben Sie das denn gelöst? Also wie zuversichtlich sind Sie, dass diese Beschlüsse, die dort getroffen werden, jetzt auch tatsächlich umgesetzt werden können?
Ja, Sie haben es angedeutet. Ich sage, wir hatten durchaus auch spannungsreiche Etappen innerhalb der Vorbereitungen zu dieser Satzung, die nicht natürlich in wenigen Tagen entstand, sondern das ist ein Prozess, der jetzt seit Januar geht, in der Kommission vorbereitet wurde. Wir hatten vor diesem Jahr 2025 ab 2021, wenn Sie so wollen, durchaus ein gewisses Misstrauen oder Sorgen im Vatikan, in den Dikasterien zu dem, was wir da wollen. Denn wir hatten unseren Weg aufgebaut auf der Bitte der Deutschen Bischofskonferenz 2019 auf der Basis der sogenannten MHG-Studie Antworten auf systemische Ursachen des Missbrauchs zu finden. Das ist sicher eine gewisse Eigenheit, ein Spezifika des Deutschen Weges. Ich kann aber sagen, dass wir jetzt in einer anderen Etappe sind, weil die Gespräche, die mit Rom durch eine Delegation der Deutschen Bischofskonferenz möglich waren, inzwischen das Ergebnis gebracht haben, dass auch der Textentwurf, den wir jetzt in Fulda beschlossen haben, gemeinsam dort gegengelesen wurde. Es gab noch einzelne Wünsche, etwa die Verbindung mit der Weltsynode noch besser in den Text zu bringen. Dem haben wir alle Rechnung getragen. Insofern sind wir zuversichtlich. Das ist die eine Etappe. Die zweite, die ich noch nennen will, ist, es gab eine Unruhe, vor allem auch bei uns Laien, seit August, weil der Ständige Rat eine Reihe verschiedene Anträge in Antragsgrün, das ist ein Tool, mit dem wir quasi online gearbeitet haben, wo jeder und jede sich einbringen konnte in den Text. Hier hat der Ständige Rat verschiedene Vorschläge gemacht, die wir an einer Stelle auf gar keinen Fall nehmen konnten. Dazu wurde nochmal verhandelt und glücklicherweise haben wir Formeln gefunden, die wir auf beiden Seiten, Sie sehen das Abstimmungsergebnis, gut tragen können. Auf unserer Seite, letzter Satz dazu, können wir das deshalb, weil wir einen neuen Artikel in die Satzung einpflegen konnten, was die Aufgaben angeht. Das ist der Artikel 7, der in der Frage der Umsetzung detailliert klärt, was geschieht, wenn ein Bischof, wir arbeiten ja insgesamt im Kirchenrecht, eine bestimmte Beschlussfassung seinerseits als Ordinarius nicht umsetzt. Insofern gibt es eine Rechenschaftspflicht, es gibt die Transparenzpflicht und damit können wir umgehen.
Und jetzt gibt's trotzdem immer noch mehrere Bischöfe, die gesagt haben, sie wollen an dem Gremium nicht mitarbeiten. Das sind bei weitem nicht die Mehrheit, aber es gibt doch ein paar. Gibt's schon Ideen, wie wird man damit umgehen?
Ja, wir werben weiter dafür. Ich gehe davon aus, dass alle Bischöfe, die in Fulda da waren, alle, die mit Ja gestimmt haben, dieses natürlich auch weitertragen. Ja, und ein anderer Teil ist die Frage, wie Rom dann damit umgeht, wenn die Satzung in Rom die Zustimmung erfährt. Das hoffen wir, davon gehen wir auch aus. Dann ist natürlich auch eine Frage, was der Vatikan tun wird mit Bischöfen, die sich ins Abseits stellen in der Deutschen Bischofskonferenz. Was ja de facto derzeit der Fall ist, denn sie wirken nicht mit aktiv an einer Formation einer synodaleren Kirche in Deutschland, so wie die Mehrheit der Deutschen Bischofskonferenz das mitträgt. Das müssen wir sehen. Jeder Bischof ist natürlich frei in seiner Entscheidung, keine Frage, so wie ich auch frei bin, ob ich da bin oder nicht da bin. Ja, wir warten zu, hoffen, dass eine Veränderung gelingen kann. Das kann ich nicht vorwegnehmen, ich weiß es nicht.
Es kommen also spannende Monate auf die katholische Kirche in Deutschland zu. Sie haben eben schon angesprochen, der synodale Weg damals wurde als Reaktion auf den Missbrauchsskandal ins Leben gerufen. Vor ziemlich genau 6 Jahren, nämlich im Dezember 2019, tagte der synodale Weg das erste Mal. Sie haben das natürlich auch sehr intensiv begleitet. Wir haben auch seitens der Herder-Korrespondenz viel dazu gemacht. Wir können das jetzt hier nicht alles noch einmal hervorholen, was da passiert ist. Aber mich würde so auf einer persönlichen Ebene interessieren, gibt es einen Moment, der Ihnen entweder im Positiven oder im Negativen aus diesen Jahren besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, es gibt sicher viele. Ich greife mal zwei heraus, die ich auch nicht als Einzelperson nur herausgreife, sondern die viele von uns im Gedächtnis haben. Ein sehr kritischer Punkt, einer der millimeternah am Scheitern des gesamten Weges war, das ist die Situation in der 4. Synodalversammlung, als wir ohne Vorankündigungen, darauf liegt die Betonung, ohne Vorankündigungen, per Tastendruck quasi, miterleben mussten, dass der Grundsatztext im Forum 4, Arbeitstitel sexueller, also Sexualmoral der katholischen Kirche, Umgang mit der Frage der Vielfalt, auch in der Geschlechterfrage, wie hier quasi das Grundsatzpapier im Beschluss nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit fand. Das war ein erhebliches Störgefühl. Natürlich für die Betroffenen, die auch im Raum waren, aber auch für uns alle, die wir dafür gearbeitet hatten. Dazu gehört namentlich auch Georg Betzing und ich, weil wir bevor wir in unsere Ämter als DBK-Vorsitzende und als ZDK-Präsidentin kamen, haben wir beide in diesem Forum 4 mitgearbeitet. Also identifizierten uns mit diesem Text auf jeden Fall auch. Das ist der Schmerzpunkt, würde ich mal sagen. Daraus wurde auch gelernt. Wir haben daraus gelernt und die Bischöfe haben auch daraus gelernt, das will ich positiv würdigen, dass sie sich in Debatten besser einbringen müssen und nicht einfach warten, bis dann der Punkt kommt, wo man auf eine Taste drückt. So, der andere Punkt, den ich wirklich ins Licht stellen will, ist jetzt die Entscheidung in Fulda. Es gibt weitere positive Momente, gar keine Frage, aber das will ich doch nochmal hervorheben, weil ich denke, noch im August konnten wir nicht nicht sicher sein, dass wir einen einstimmigen Beschluss finden würden. Ich meine, der Heilige Geist war da in Fulda wirklich bei uns und hat alles bekräftigt, was wir brauchen.
Das klingt ja nach einem guten Moment. Frau Stetter-Karp, ich habe eben am Anfang erwähnt, Sie wurden gerade als Präsidentin des ZDK wiedergewählt. Das ZDK hat selber vor knapp 4 Jahren einen Umzug gemacht, nämlich von Bonn in die Hauptstadt nach Berlin. Wie bewerten Sie diesen Umzug heute, der damals ja doch auch heiß diskutiert wurde?
Ja, er war durchaus auch umstritten. Ich sage aber offen, ich war immer unter denen, die gesagt haben, das ist notwendig, das müssen wir tun, auch wenn es erstmal vielleicht Veränderungen, Personalveränderungen und vieles mehr bedeutet. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir jetzt nach diesen Jahren feststellen können. Wir sind gut in Berlin angekommen als ZDK. Ich hatte das auch jetzt bei meiner Wahlrede nochmal ausdrücklich markiert. Wir haben eine Reihe von politischen Gesprächen geführt, die mir zeigen, dass wir hier ein gutes Potenzial haben, dank einem vitalen, auch jungen Team bei uns im Generalsekretariat, auch dank der Talente unseres Generalsekretärs Mark Frings. Wir waren im Gespräch mit dem Bundespräsidenten im Bundespräsidialamt, wir waren im Bundeskanzleramt 2-mal, wir waren mit den Parteispitzen im Gespräch und wir führen nahezu täglich Gespräche mit MdBs, auch dank der Netzwerke, die wir schaffen konnten, denn Lobbying heißt nicht einfach klug sein und klug reden, sondern heißt sich wirklich auch im Alltag gut vernetzen und sich sachlich, fachlich gut vorbereitet einbringen.
Also gut in Berlin angekommen. Dann zum Abschluss noch die Frage, jetzt steht noch einmal eine Präsidentschaft für Sie an, eine Zeit. Was haben Sie vor? Was wollen Sie noch umsetzen?
Ja, ich will erstmal vorweg sagen, dass ich immer, wenn ich in einem Amt wieder neu begonnen habe, und ich sehe auch die zweite Amtszeit doch auch als ein neues Werkstück, weil wir ja auch eine veränderte Zusammensetzung im Präsidium haben. Sprich, Ich stehe da nicht allein, sondern ich bin auch eine Teamworkerin. So habe ich mich immer auch verstanden, auch wenn ich durchaus über Jahre alleine in Verantwortung, in Führungsaufgaben war. Aber hier geht es darum, als Team Kraft zu entfalten. Und deshalb gibt es zwar bestimmte Koordinaten und Eckpunkte, die auch durch Beschlüsse im ZDK verankert sind. Aber vor einer Klausur im Januar werde ich keine konkreten Einzelbaustellen nennen, die wir vorhaben. Ich kann aber gern sagen, dass wir gemeinsam uns verpflichtet sehen, der Grundlinie, dass Demokratie und Christsein zusammengehört. Wir sind der Überzeugung, dass gerade jetzt in so einer unruhigen gesellschaftspolitischen Phase unser Glaube uns Kraft gibt, uns öffentlich für die Würde aller Menschen einzustehen. Wir werden weiterhin Haltung zeigen für eine gerechte Gesellschaft. Und ich nenne mal nur ein paar Eckpunkte, die wir durch Beschlüsse auch weitertragen und die wir als Aufgaben verstehen. Der Zusammenhang zwischen sozialer Gerechtigkeit und der Frage, wie diese Gesellschaft weiterhin einen Kitt hat, also nicht auseinanderfällt, was ja im Moment besonders gefährdet ist. Dafür stehen Fragen wie humane Migrationspolitik, die Fragen nach einer gerechten Pflegeversorgung, viele Angehörige und viele alte Menschen, die gepflegt werden müssen, sorgen sich darum, wie das auch mit den Finanzen der Pflege zukünftig weitergeht. Die Fragen der Wirtschaftsförderung, was ja im Mittelpunkt jetzt der großen Verschuldung steht. Die Fragen, welche Bildungschancen unsere Kinder und Jugendlichen haben. Da sehe ich, dass wir durchaus weniger investieren als andere Nationen um uns in Europa. Natürlich wird uns weiterhin die Frage des Klimaschutzes als eine Lebens- und Überlebensfrage befassen. Und nicht zuletzt, katholisch allumfassend, immer ist für Katholiken und Katholikinnen auch Familienpolitik ein Thema. Das sind die großen Themen, die ich gesellschaftspolitisch quasi als Koordinaten sehe. Und ich wäre jetzt wirklich nicht vollständig, wenn ich nicht sagen würde, selbstverständlich wird das ZDK sich auch in seinen eigenen Reihen weiterhin um unsere Kirche sorgen. Dazu gehört zwingend die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, ihn konsequent weiterzubringen. An diesem Thema, das habe ich den Delegierten zugesagt, halte ich mein Wort, ich bleibe dran, das ist nicht einfach erledigt. Ja, wir wollen eine synodale, eine dienende, eine geschlechtergerechte Kirche sein. Da gibt's noch vieles zu tun. Allein die Frage nach dem Wirken von Frauen in dieser Kirche und ihrer Nichtanerkennung, ihrer Diskriminierung ist für mich unerträgliches Skandalon. Ich persönlich sage, es bringt mich immer wieder an die Grenzen, das auszuhalten. Deshalb, es wird weiterhin Geduld notwendig sein, aber diese Geduld, sie ist auch begrenzt. Ich sehe viele, die gehen, weil sie sagen, ich kann nicht mehr.
Das ist ein sehr eindringliches Schlusswort gewesen, das auch viele Aufgaben sowohl nach innen als auch nach außen markiert. Frau Stetter-Karp, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute bei uns im Podcast zu Gast waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gerne, danke auch Ihnen. Tschüss, Frau Schmitz.
Das war Irme Stetter-Karp im Gespräch mit Annika Schmitz. Beiträge zu den synodalen Prozessen der katholischen Kirche in Deutschland findet ihr natürlich in verschiedenen Ausgaben der Herde-Korrespondenz. Alle Links und Infos dazu haben wir für euch in die Shownotes gepackt. Eure Gedanken zur neuen Synodalkonferenz und zur Arbeit des ZDK interessieren uns natürlich. Schreibt uns gern über Insta oder Facebook oder direkt über die Seite der Herder-Korrespondenz. Und abonniert uns, um nichts zu verpassen, was wir hier im Podcast machen. Empfehlt uns bitte weiter an die Menschen in eurem Umfeld, die sich auch für unsere Themen und Gäste interessieren könnten. Und wenn ihr mögt, lasst ein paar Sterne regnen bei Spotify und Apple Podcasts. In jedem Fall vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Schmitz, Stefan Ort und ich, Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören. Für heute tschüss und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.